Julian reichte ihm die Hand und Jorge ergriff sie. Es war ein schwammiger Händedruck. Sein Blick verriet Suffisanz und Anmaßung, Verachtung und zuckersüße Höflichkeit. Julian lächelte ihm offen zu, als er unter diesem Panzer von Gepränge und Würde Unsicherheit, Angst und Leere erkannte.
Stimmt es, dass du keins dieser Bücher gelesen hast?
Bücher sind langweilig.
Bücher sind Spiegel. Man sieht in ihnen nur, was man schon in sich hat, erwiderte Julian.
Don Ricardo Aldaya lachte wieder. Nun, ich lasse euch allein, damit ihr euch kennenlernen könnt. Julian, du wirst sehen, dass Jorge unter dieser Maske des verzogenen, eingebildeten Jungen nicht so dumm ist, wie er ausschaut. Etwas von seinem Vater hat er schon.
Aldayas Worte schienen den Jungen wie Dolche zu treffen, aber sein Lächeln ging keinen Millimeter zurück.
Komm, ich zeige dir den Rest des Hauses.
Sie verließen die Bibliothek Richtung Haupteingang und Park. Als sie durch den Saal gingen, schaute Julian am Fuß der Marmortreppe auf und erkannte den Hauch einer Gestalt, die mit der Hand auf dem Geländer hinanstieg. Er hielt den Atem an. Das Mädchen musste 13 oder 14 Jahre alt sein und wurde von einer reifen, kleinen, rosigen Frau eskortiert, allem Anschein nach ihre Kinderfrau. Das Mädchen trug ein blaues Satinkleid. Ihr Haar war mandelfarben und die Haut der Schultern und des schlanken Halses schien transparent zu sein. Oben an der Treppe blieb sie stehen und wandte sich für einen Augenblick um. Eine Sekunde lang trafen sich ihre Blicke und sie schenkte ihm den Anflug eines Lächelns. Dann legte ihr die Kinderfrau den Arm um die Schultern und führte sie zur Schwelle eines Ganges, in dem die beiden verschwanden. Julian senkte die Augen und fand sich wieder mit Jorge.
»Das ist meine Schwester Penelope. Du wirst sie schon noch kennenlernen. Sie ist ein wenig überspannt. Den ganzen Tag liest sie.«
Zum ersten Mal, seit er in Don Ricardo Aldayas Mercedes gestiegen war, begriff er, was da vor sich ging. Er hatte unzählige Male von ihr geträumt. Von dieser Treppe, diesem blauen Kleid und diesem Blick, ohne zu wissen, wer sie war, noch warum sie ihm zulächelte. Als sie in den Park hinaustraten, ließ er sich von Jorge zu den Garagen und Tennisplätzen führen, die sich jenseits erstreckten. Erst jetzt schaute er zurück und erblickte sie in ihrem Fenster im zweiten Stock. Kaum konnte er ihre Gestalt richtig erkennen, aber er wusste, dass sie ihm zulächelte und dass auch sie ihn irgendwie wiedererkannt hatte. Die flüchtige Erscheinung Penelope Aldayas oben auf der Treppe begleitete ihn während seiner ersten Woche in der Schule. Die St. Gabriel-Schüler benahmen sich wie arrogante Fürsten, während ihre Lehrer so etwas wie gebildete Diener waren. Der erste Freund, den Julian dort außer Jorge Aldaya gewann, war ein Junge namens Fernando Ramos, Sohn eines der Köche der Schule. Fernando besaß eine wache Intelligenz, hatte aber kaum Freunde unter den Mitschülern. Sein einziger Kamerad war ein verrückter Junge namens Miquel Moliner, der mit der Zeit der beste Freund werden sollte, den Julian an dieser Schule überhaupt hatte. Miquel Moliner, mit zu viel Hirn und zu wenig Geduld ausgestattet, machte sich ein Vergnügen daraus, seine Lehrer zur Weißglut zu bringen, indem er ihre sämtlichen Ausführungen mit dialektischen Spielchen anzweifelte, die ebenso viel Witz wie Grausamkeit verrieten. Trotz seines bohemianhaften Äußeren und seines wenig aristokratischen Benehmens war Miquel der Sohn eines durch die Fabrikation von Waffen geradezu absurd reich gewordenen Industriellen. Miquel Moliner war ein trauriger Junge. Er war in ungesunder Weise vom Tod und von allen damit zusammenhängenden Themen besessen, auf deren Betrachtung er einen Großteil seiner Zeit und seines Talents verwandte. 3 Jahre zuvor war seine Mutter bei einem merkwürdigen häuslichen Unfall ums Leben gekommen, den ein unbesonnener Arzt als Selbstmord zu bezeichnen wagte. Überall sah Miquel Moliner den Tod. Im dürren Laub, in den aus ihren Nestern gefallenen Vögeln, in den Alten und im Regen, der alles wegschwemmte. Er besaß ein außergewöhnliches Zeichentalent und manchmal verlor er sich stundenlang in Kohleillustrationen, auf denen zwischen Nebelschwaden und menschenleeren Stränden immer eine Dame erschien, in der Julian seine Mutter vermutete.
»Was willst du werden, wenn du älter bist, Miquel?«
»Ich werde nie älter werden«, sagte er.
Seine größte Liebe, außer zu zeichnen und jedem lebenden Geschöpf zu widersprechen, galt den Werken eines geheimnisvollen österreichischen Arztes, der mit den Jahren Berühmtheit erlangen sollte, Sigmund Freud.
Michel Moliner, der dank seiner verstorbenen Mutter perfekt Deutsch las und schrieb, besaß mehrere Bände mit Schriften des Wiener Arztes. Sein Lieblingsgebiet war die Traumdeutung. Michel pflegte die Leute nach ihren Träumen zu fragen, um dann eine Diagnose der unverhofften Patienten vorzunehmen. Immer sagte er, er werde jung sterben und es mache ihm nichts aus. Da er so viel an den Tod dachte, hatte er in ihm schließlich, wie Julian annahm, mehr Sinn gefunden als im Leben. An dem Tag, an dem ich sterbe, wird alles, was mein ist, dein sein, Julian, sagte er. Nur nicht die Träume. Außer mit Fernando Ramos, Michel Moliner und Jorge Aldaya machte Julian bald die Bekanntschaft eines schüchternen, etwas widerborstigen Jungens namens Javier, des einzigen Sohns des Hausmeister-Ehepaars von San Gabriel, das in einem bescheidenen Häuschen beim Eingang zu den Gärten der Schule wohnte. Javier strich allein in den Gärten und Höfen des Geländes herum, ohne mit jemandem Kontakt zu knüpfen. Immer hatte er ein aus den Schubladen seines Vaters entwendetes Taschenmesser bei sich, mit dem er gern Holzfiguren schnitzte, die er im Taubenschlag der Schule verwahrte. Sein Vater Ramon war ein guter Mensch, etwas ungehobelt und unseligerweise dazu verdammt, sich schlechte Gesellschaft auszusuchen. Die schlimmste war seine Frau. Er hatte ein beschränktes Mannweib mit Prinzessinnenfantasien und dem Aussehen einer Putze geheiratet, die sich mit Vorliebe leicht bekleidet ihrem Sohn und den Schülern zeigte, welche Schauerposse Anlass zu allwöchentlicher Gaudi gab. Mit Vornamen hieß sie Maria Caraponcia, aber sie nannte sich Yvonne, das erschien ihr stilvoller. Javier verbrachte so wenig Zeit wie möglich zu Hause und war dankbar für die Aufgaben, die ihm sein Vater übertrug, so hart sie auch sein mochten. Jeder Vorwand war recht, um allein zu sein und seine Holzfiguren zu schnitzen. Wenn ihn die Mitschüler von weitem erblickten, lachten einige oder warfen mit Steinen nach ihm. Als Julian eines Tages sah, wie ihm ein Stein die Stirn aufschlug und ihn zu Boden warf, verspürte er solches Mitleid mit ihm, dass er ihm zu Hilfe eilte und ihm seine Freundschaft antrug. Von diesem Tag an gesellte sich Javier manchmal zu ihnen, wenn er die ihm übertragenen Aufgaben erledigt hatte. Immer hörte und schaute er schweigend den anderen zu. Aldaya hatte ein wenig Angst vor ihm. Fernando, der die Verachtung der Mitschüler wegen seiner einfachen Herkunft am eigenen Leib erfahren hatte, konnte mit dem rätselhaften Jungen nicht liebenswürdig genug sein. Michel Moliner beobachtete ihn mit einem klinischen Auge. Er war von allen der am wenigsten Überzeugte.
»Der hat doch einen Knall. Jagt Katzen und Tauben und quält sie dann stundenlang mit seinem Messer. Danach verscharrt er sie im Pinienwäldchen. Was für eine Wonne!«
»Wer sagt das?«
»Er selbst hat es mir neulich erzählt. Er hat mir auch erzählt, dass seine Mutter nachts manchmal zu ihm ins Bett schlüpft und ihn befummelt.«
»Dieser Bursch ist nicht richtig im Kopf, Julian. Er ist von dir besessen. Er tut alles, um deine Anerkennung zu finden.«
»Ich bin bloß ein Freund.«
»Javier hat keine Freunde und er wird nie welche haben. Er hat die Seele einer Spinne. Wir werden ja sehen. Ich frage mich, wovon er träumt.«